Die heutige Predigt ist überschrieben mit Abraham, Anfänge des Glaubens. Und am Anfang des 11. Kapitels beschrieb Mose die von Gott entfremdete Menschheit, die sich selber einen Namen machen und sich ein Königreich bauen wollte, in dem sie die Herren sind. Wir haben gesehen, Gott zerstreute sie in alle Welt, indem er ihre Sprache verwirrte. Nun lesen wir weiter, wie der Herr sein Versprechen, die Nachkommen Seths zu segnen, erfüllt. Er ruft Seths Nachkommen, den Abram, aus einem götzendienerischen Volk heraus und beginnt durch ihn, sich ein Volk zu berufen, das ihm dient. Wir überspringen die Namensliste der ersten Nachkommen Seths und beginnen dort zu lesen, wo über Abrahams Vater und seine Familie berichtet wird. Heißt Kapitel 11, ab Vers 27 bis 32 zunächst. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran, und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Harans Tochter, denn der Vater war der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen, und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Zunächst einmal wird uns der familiäre und der kulturelle Hintergrund beschrieben, aus dem Abraham kommt. Die Familie Abrahams lebte in Ur, einer Stadt in Chaldea. Von archäologischen Ausgrabungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts wissen wir, dass das eine sehr wohlhabende und kulturell hochstehende Stadt war. Von Josua erfahren wir, dass Abrahams Familie nicht den Gott Sems anbetete, sondern dass sie Götzendiener waren, so wie die übrige Bevölkerung in Ur. In Josua 24, wo es heißt, und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Jenseits des Stromes haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Abraham war auch ein reicher Mann. Er hatte sicher ein gutes Leben, äußerlich betrachtet. Und er hatte eine überaus schöne Frau, Sarai, wie wir später erfahren. Er hätte von diesem Ort, wo es ihm gut ging, nicht wegziehen müssen. Im Geschlechtsregister und in der Beschreibung der Hinwendung zu Gott der Familie erfahren wir noch nicht, warum sie überhaupt auszogen. Den Grund dafür lesen wir erst im folgenden Abschnitt. Also Kapitel 12, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Es ist Gott, der Herr, den Abraham bisher nicht kannte, der ihm befahl, auszuziehen. Am Anfang steht immer Gottes Ruf. All das Gute, das Gott schafft und schenkt, sein Volk, sein Heil, seine Segnungen, alles beginnt nicht mit den Menschen, die einen Entschluss fassen oder gar Gott suchen, sondern mit Gottes Initiative. Gott spricht zu Abraham und sagt, zieh aus deinem bisherigen Leben aus. Verlass dein altes Leben im Götzendienst, den deine Familie gepflegt hat, und wende dich mir zu. Verlass dich auf meine Führung. Ich werde dich in ein neues Land, in ein neues Leben führen, in dem ich die Herrschaft habe. Das ist der Ruf zur Umkehr, zur Bekehrung Abrahams, den der Herr seit dann an jeden Menschen richtet. Bevor ein Mensch wie Abraham die Gaben Gottes und seinen Segen empfangen kann, muss er sich von den Götzen und dem Leben in eigener Regie abwenden und sich zu dem einzig wahren Gott hinwenden. Aber Hinwendung zu Gott bedingt immer Abwendung von allem anderen, das bisher an seiner Stelle war. Und das birgt manche Unsicherheit. Es ist gewissermaßen ein Risiko des Glaubens. Abraham weiß nicht, wohin es geht. Er musste sein Haus, seine behagliche Situation, seine Sicherheiten, ja alles zurücklassen für eine ungewisse Zukunft. Wer garantierte ihm, dass er am Ende nicht mit leeren Händen dastehen wird? Es ist Gott, der Herr, der ihm seine Versprechen gibt. Und obwohl Abraham noch nichts von all dem sah, das ihm versprochen wurde, glaubte er und zog los. Im Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Was waren denn die Versprechen, die Gott ihm machte? Zuerst versprach er ihm ein Land. Abraham hätte sich fragen können, wozu soll ich in ein anderes Land gehen, wenn es mir hier doch gut geht? Wozu soll ich eine ungewisse Reise auf mich nehmen? Was gewinne ich dadurch? Gott sagt ihm noch nicht, wo es hingehen wird. Er sagt, es ist ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das ist der Punkt. Dieses versprochene Land ist ein Lebensraum, den Gott bestimmt. Allein deshalb ist es besser als das bisherige, in dem Abraham sich selbst eingerichtet hat. Abraham weiß und sieht das alles noch nicht, aber wir sehen es nach der Erfüllung von Gottes Versprechen. Es ist ein Königreich, in dem Gott regiert und in dem alles Gute von ihm kommt. Abraham sah das eigentliche Land der Verheißung auch noch nicht. Was er zu sehen bekam, war das Land Kanaan, in dem er sich und seine Familie dann schließlich ansiedelte. Das war aber noch nicht das, was Gott versprochen hatte. Von Abraham und seinen Nachkommen heißt es in Hebräer 11, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, und das ist nach einem himmlischen. Das irdische Kanaan, worin Abrahams irdische Nachkommen zuerst lebten, war mit all seiner Fruchtbarkeit und seinen Königen und guten Ordnungen Gottes nicht mehr als ein Vorbild für das Himmlische. Dieses ist das Königreich, in das Abrahams Sohn, Jesus Christus, hineinging, nachdem er für sein Volk lebte, litt, starb und auferstand. Davon hat er versprochen, ich werde hingehen und euch eine Stätte bereiten, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Auf dieses Versprechen schaute Abraham im Glauben nach vorne, vermutlich noch ohne zu wissen, dass der neue Wohnort von dieser herrlichen Dimension sein wird. Und dieses Reich sollte von Nachkommen Abrahams bevölkert werden. Das ist das zweite Versprechen, das Gott ihm machte. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Auch dieses Versprechen ist eines, von dem Abraham nicht weiß, wie es sich erfüllen wird. Er sieht noch gar nichts davon, nicht einmal in den Ansätzen. Abrahams Frau Sarai kann keine Kinder bekommen. Sie ist unfruchtbar. Und Abraham selbst ist mit 75 schon zu alt, um Kinder zu zeugen. Dennoch steht Gottes Versprechen, und wir wissen es im Rückblick, dass Gott es in ebenso großartiger und wunderbarer Weise erfüllt hat, wie das Versprechen des Landes. Mit diesem versprochenen Volk ist nicht allein die irdische Nachkommenschaft Abrahams gemeint. Wie das Land ist auch das irdische Volk nur ein Anfang und ein Vorbild für das geistliche Volk Abrahams. Dieses auserwählte Volk, das in Kanaan leben wird, das die Priesterschaft mit Opfern und Gottesdiensten und das Königtum und die Propheten bekommt, bildet die geistlichen Bestandteile der eigentlichen Anbetung Gottes ab, die durch Christus eingeführt wird. Das Volk, das aus Abraham entsteht, ist ein geheiligtes Volk. Christus heiligt es für Gott. Und durch den Glauben erweist es sich als Abrahams Nachkommenschaft. Galater 3, wo es heißt, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Diese Söhne, dieses Volk Gottes ist ein Volk, das aus den Toten zum Leben gekommen ist. Auch das wird durch die Geburt von Abrahams Sohn Isaak vorab gebildet. Der Hebräerbrief sagt, dass Abraham Isaak aus den Toten erhielt, weil sein Leib schon gestorben war. Und so ist die geistliche Nachkommenschaft auch aus dem Toten geboren worden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, heißt es in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Oder in Epheser 2, Gott hat uns, die wir in den Sünden tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Und nun verspricht Gott dem Abraham auch, dass er ihn und damit das große Volk seiner Nachkommenschaft reichlich segnen will. Aber was bedeutet das? Worin besteht dieser Segen? In der Bibel steht Segen immer im Zusammenhang mit der Beziehung eines Menschen zu Gott. Das Wort gesegnet bezeichnet einerseits, wie man vor oder gegenüber Gott steht. Gesegnet sein heißt, dass Gottes Wohlwollen über einem steht. Man ist im Frieden mit Gott und genießt darum seine Güte, durch die er einem zugeneigt ist. Und dann heißt Segen auch, dass man Gutes von Gott empfängt. Es bedeutet Wohlergehen, materiell und geistlich, Glückseligkeit und Frieden. Das kommt davon, dass Gott Gutes über einem ausspricht. Das Wort segnen bedeutet ursprünglich Gutes sagen. Abraham soll nicht nur selbst Gottes Wohlwollen und seine Güte genießen, sondern er soll auch ein Segen für andere sein. Die Empfänger dieses Segens werden auch genau definiert. Es sind die, die auch Abraham wohlgesinnt sind und Gutes über ihn sagen. Diejenigen, die Abraham verfluchen, sind auch verflucht. So wie sich die Menschen gegenüber Abraham verhalten, so wird es ihnen ergehen. Auch dieses dritte Versprechen wollen wir natürlich nicht nur in Bezug auf den Menschen Abraham und vielleicht seine irdischen Nachkommen deuten, es ist auch wieder geistlich zu verstehen. Abraham ist der Vater der Glaubenden. Durch den Glauben an seinen Nachkommen Jesus Christus werden wir seine geistlichen Kinder. Indem wir seinen Glauben und vor allem das, was Gott durch Abraham, also Abraham, geschenkt hat, gutheißen, segnen, werden wir gesegnet. Abraham verkörpert den Menschen, der Gott glaubt. Diesen Menschen segnet Gott. Und er wird auch ein Segen für andere sein, indem er aus dem Glauben lebt und ihn weitergibt. Und durch Glauben werden alle weiteren Empfänger des Glaubens gesegnet. Dadurch wächst die Nachkommenschaft Abrahams, das erwählte Volk Gottes und das Land, das geistliche Königreich Gottes, wird dadurch gefüllt. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Eine zentrale Aussage über Abraham im Alten und Neuen Testament ist das Wort von seinem Glauben, der ihm als Gerechtigkeit vor Gott angerechnet wurde. Gott akzeptierte Abraham vollkommen und bezeichnete ihn als Gerechten allein aufgrund seines Glaubens. Das wird zwar erst im 15. Kapitel ausdrücklich gesagt und unter anderem im Römer, im Galater und im Hebräerbrief wiederholt. Aber wir sehen hier bereits die Anfänge von Abrahams Glauben. Und wie Abraham durch Glauben als Gerechter akzeptiert wird, so muss es auch bei uns sein. Die neutestamentlichen Briefe betonen, dass wir durch denselben Glauben, wie Abraham ihn hatte, gerecht gesprochen, also von Gott als Abrahams Kinder in sein Volk aufgenommen werden. Darum müssen wir wissen, wie der Glaube beschaffen war, den Abraham hatte. Jakobus betont, dass Glaube, der uns bei Gott annehmbar macht, nicht nur im Kopf stattfindet, sondern so, dass man lediglich etwas für wahr hält, sondern dass echter Glaube sich dadurch zeigt, dass der Glaubende tätig wird. Er nimmt dann Abrahams Glauben als eines der Beispiele. Was also hat Abraham getan? Wie wurde sein Glaube aktiv? Er hörte auf Gottes Stimme und gehorchte dem Wort Gottes. Er zögerte nicht und fragte, aber Herr, wie soll das gehen? Das ist viel zu viel verlangt, was du von mir willst. Von meiner Kultur und Tradition her bin ich so etwas nicht gewohnt. Außerdem sind einige Dinge, die du mir da versprichst, gar nicht möglich. Nein, es heißt von Abraham nur, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Dabei war das, was Gott von ihm verlangte, wirklich enorm. Gerade wenn man bedenkt, dass Abraham nicht ein gereifter Gläubiger war, sondern eben erst aus dem Götzendienst herausgerufen wurde. Er musste alles, was ihm bisher lieb war, was sein Leben angenehm, behaglich und sicher machte, verlassen. Seine Heimat, seine Nachbarschaft, die Kultur, die er gewohnt war, seine Verwandtschaft ihm Geborgenheit bot. Sein Haus, sein Grundstück, das ein Zuhause war und das Reichtum und Sicherheit enthielt. Dazu musste er seine Frau auch von diesen Dingen wegreißen. Sie mussten mitkommen. Eltern, Freundinnen, Nachbarn, alles zurücklassen. Und all das, ohne zu wissen, wohin es gehen wird. Gott sagte nicht, an welchen Ort sie ziehen werden. Sie konnten sich nicht ein Bild machen, wie es da aussieht und wie es da sein wird. Sie mussten ausziehen ins Ungewisse. Allein aufgrund des Wortes Gottes, der es ihnen befahl. Und das ist der Punkt, um den es im Glauben geht. Der Glaube ist das Vertrauen auf Gottes Versprechen. So, dass wir glauben, dass Gott sie erfüllen wird, dass er genau das geben wird, was er versprach. Und natürlich, dass man dann darauf eingeht. So ist es das erste Mal, wenn wir vor der Entscheidung stehen, Gott die Herrschaft über unser Leben zu überlassen. So ging es mir. Ich wusste nicht genau, wo es dann in meinem Leben hingeht, wenn ich mein altes, gottloses Leben verlasse. Ich hatte nicht solche Reichtümer wie Abraham, die mir Sicherheit und Behaglichkeit boten. Aber ich hatte, wie wahrscheinlich jeder, auch Dinge, an denen ich lieber noch festhalten wollte. Deshalb habe ich auch eine Zeit gebraucht, bis ich bereit war, das loszulassen. Gottes Versprechen der Vergebung der Sünden, des ewigen Lebens und der Versöhnung mit ihm und dem Frieden, der daraus kommt, wurden mir dann immer wichtiger und begehrenswerter als mein lumpiges, altes Leben. Sicher hast du das ähnlich erlebt, als du zum Glauben kamst. Und das passiert auch nicht nur einmal. Es gibt immer wieder solche Lebensabschnitte. Manchmal sind sie äußerlicher Natur, wo man tatsächlich von einem Ort wegziehen und in eine neue, ungewisse Situation ziehen muss. Aber meistens sind es eher innere Dinge, die sich verändern müssen. Wann sind wir bereit, loszuziehen, das Alte loszulassen, den Götzendienst, die Sünde, liebgewordene Gewohnheiten, Sicherheiten, Bequemlichkeiten? Wenn wir überzeugt sind, dass das, was vorne liegt, besser ist. Nicht unbedingt besser im Sinn von angenehmer oder bequemer oder mehr nach unserem Geschmack, sondern besser in Gottes Augen, besser in Bezug auf unser Heil, auf unser geistliches Leben. Wir werden immer wieder in solche Entscheidungssituationen, wir können auch sagen, an Kreuzwege kommen, wo die Frage vor uns steht, soll ich Gottes Volk folgen oder soll ich im Alten verharren? Wenn wir auf Gottes Versprechen schauen, die er uns in seinem Wort gemacht hat, und wenn wir sie abwägen gegen die Früchte unserer eigenen Wege, dann wird es nicht so schwer sein, seiner Stimme zu gehorchen. Wir werden dann in diesem Leben nie vollkommen tun. Solange wir in diesem Körper leben, wird die übrig gebliebene Sünde uns immer wieder zurückhalten oder Zweifel aufkommen lassen, so wie es auch Abraham ging. Er fiel manchmal in Versuchung. Sein Glaube wurde betrübt. Er versuchte, mit Sarais Magd einen Sohn zu bekommen, weil er nicht mehr glaubte, dass Gott ihm einen von Sarai geben wird. Und er verleugnete zweimal seine Frau, weil er Angst hatte, dass Gott ihn nicht vor den fremden Königen retten könne. Aber wie Abraham, der einmal glaubte und immer wieder zu diesem Glauben zurückfand, nehmen wir auch immer wieder den Faden auf, den wir vorübergehend verloren hatten. Das können wir, weil es Gott ist, der den Glauben in uns eingepflanzt und erhält, und nicht wir selbst, die eine bestimmte Kraft zu glauben haben. So heißt es im 1. Petrusbrief, gepriesen sei der Gott und Herr unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Amen.